Ja, guten Morgen allerseits. Eigentlich setzen wir heute unsere Reihe fort zum Thema das Leben nach dem Tod. Und nicht nur eigentlich, wir tun es auch. Aber in dieser Predigt, die unter dem Motto steht, alles geschenkt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, bildet das Leben nach dem Tod den Schlussstein, den Schlussakkord in einer großen Hymne auf die großen Geschenke Gottes an uns. Das ewige Leben, das tragen wir sozusagen als Beute davon, eine Beute, die Gott uns vor die Füße gelegt hat, eine Beute, die er uns in die Hände gegeben hat. Alles geschenkt. Du magst sagen, ich habe doch hart gearbeitet für meinen Erfolg. Ich habe mich doch angestrengt. Ich habe alles eingesetzt. Klugheit, Wissen, Geschick. Ich habe mich wirklich bemüht. Und das, was ich habe und das, was ich besitze, das habe ich mir erarbeitet. Dafür gebührt dir Respekt und Anerkennung. Aber betrachte doch die Sache mal aus einer anderen Sicht. Nehmen wir das Beispiel, das wir in der Bibel auch häufig finden, vom Häuslebauen. Du hast ein Haus gebaut, vielleicht mit eigenen Händen. Und jetzt frage ich dich, woher kommen die Rohstoffe, die du gebraucht hast für dieses Haus? Sie kommen aus der Erde. Sie sind gegeben. Die Erde, die Gott mit all ihren Geschenken, mit all ihren Schätzen gemacht hat. Dann frage ich mich und dich, woher kommen deine Kenntnisse in Bezug auf Häuserbau? Woher hast du die? Jemand hat dich gelehrt. Vielleicht hast du gelesen darüber. Wie ist es zu erklären, dass du keine Mühe hattest, das zu verstehen, was du gelesen hast? Wie kommt es, dass du vielleicht etwas mehr handwerkliches Geschick hast als andere? Es ist geschenkt. Woher kommt es, dass dein Haus noch nicht von einer Überschwemmung, einem Erdbeben, einem Sturm oder einer Bombe zertrümmert worden ist? Weil es Gnade ist. Was haben wir denn in der Hand? Du hast dir nicht ausgesucht, wo du geboren wirst. Du hast dir nicht ausgesucht, wann du geboren wirst. Du hast dir nicht ausgesucht, in welche Familie du hineingeboren wirst, wie du erzogen wirst. Das durftest du dir nicht aussuchen. Auch die Gene, die du mitbekommen hast, du durftest sie dir nicht aussuchen. Alles gegeben. Bist du nicht gut dabei weggekommen, vielleicht? Das kann ja sein. Ja, dieser Spruch, der jetzt kommt, der kann ruhig von Musik untermalt sein. Dann hast du trotzdem eine Hoffnung, denn Gott kann Leben ändern. Gott kann Leben erneuern durch Jesus Christus. Welche Hypothek du auch immer mit dir herumschleppst, welche Ängste du auch immer hast, Gott kann es wenden. Gott kann das Beste daraus machen. Etwas flapsig ausgedrückt, er kann aus Mist Dünger machen. Es gibt einen bemerkenswerten Vers im 1. Chronik. Buch 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 16. Das muss man ganz genau hören. Herr unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, also Israel ist gemeint, ja, Herr, unser Gott, dieser ganze Reichtum, den wir bereitgestellt haben, um dir ein Haus zu bauen, er kommt von deiner Hand. Alles gehört dir. Was ist das für ein Prozess? Wir nehmen aus Gottes Hand, um es ihm zu geben, weil wir selbst nichts haben, was wir ihm geben könnten. Deshalb nehmen wir aus seiner Hand, was wir ihm schenken. Was für ein hervorragender, beleuchtender Vers. Ihr kennt alle das Wort, wenn Gott nicht das Haus baut, dann bauen vergeblich die daran bauen, wenn Gott nicht die Stadt bewacht, dann wacht der Wächter umsonst. Was heißt das anderes als dass wir Erfolg nicht garantieren können? Wir können Ergebnisse nicht garantieren. Gott allein kann gelingen und gedeihen schenken. Ihr kennt auch den Spruch und dieser Spruch ist wirklich gut gemeint und ist auch als Trost gemeint. Mein Freund, es wird alles gut, das verspreche ich dir. Kennt solche Redensarten? Das ist dumm, es stimmt einfach nicht. Wir können kein Gelingen und kein Gedeihen bewirken und schaffen. Wir erwarten es von dem Herrn. Alles geschenkt. Jetzt schauen wir uns mal den Psalm 16 an. Der hat ja verschiedenste Themen. Aber wir schauen einmal, was David alles von Gott geschenkt bekommt. Es sind mindestens 8 Dinge. Ich gehe die ganz schnell durch. Ihr habt sie hier in der Übersicht. Das muss nicht vollständig sein. Erstens, bewahre mich, o Gott, sagt David. Er möchte Sicherheit. Er möchte Schutz. Und weil er Sicherheit und Schutz möchte, wendet er sich an Gott, weil nur er Sicherheit geben kann. Also ich denke mal, jeder Autofahrer von euch weiß das. Ihr könnt ganz aufmerksam Auto fahren. Ihr müsst keine Fahrfehler machen. Wenn ein anderer eine Dummheit macht, könnt ihr dran sein. David weiß, von wem Schutz kommt. Und deshalb bittet er Gott. Zweitens, es gibt für mich nichts Gutes außer dir, sagt David. Nichts Gutes außer dir. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Gott ist makellos. Er ist der Einzige, der makellos ist. Wir können vielleicht gute Dinge tun, aber sie sind nicht makellos. Sie sind nicht frei von falschen Motiven. Makelloses, Heiliges, es kommt von Gott, alle gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk. Deshalb sagt David, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Drittens, ein Erbteil. Was es auch immer sein mag, ist es was Materielles, ist es Land, ist es etwas Geistliches, ist es die Herrlichkeit im Himmel, ist es das ewige Leben? David sagt, mir wurde ein schönes Erbe zuteil. Heißt, man hat es mir gegeben. Es wurde mir zuteil. Nicht, ich habe es mir genommen. Ich habe es mir erarbeitet. Es wurde mir zuteil. Viertens, Rat und Mahnung. David sagt, ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Woher kommt Rat? Wisst ihr, ich bin oft ratlos in meinen Problemen oder den Herausforderungen des Lebens. Den Dingen, die mir vor die Füße gestellt werden, die ich lösen muss. Ich bin oft ratlos. Und was mache ich in dieser Ratlosigkeit? Ich komme nicht auf die Idee, den Wunderrat zu fragen, der allen Rat hat. mich an Gott zu wenden. David sagt, ich lobe den Herrn, der mir Rat gegeben hat. Der Rat kommt von ihm. Fünftens, David sagt, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Weil er, Gott, zu meiner Rechten ist, weil Gott mir hilft, weil er mir nahe ist, weil ich auf ihn schaue, wanke ich nicht. Stabilität im Glaubensleben, Stabilität in meinen geistlichen Überzeugungen, Stabilität in der Nachfolge Christi. Warum? Weil Gott mir nahe ist, weil Gott zu meiner Rechten ist, weil es aus ihm herauskommt. Sechstens, der Weg des Lebens. Und David sagt, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Du, Gott, wirst ihn mir zeigen, weil ich ihn nicht weiß. Die Menschen, sie wissen nicht, was der Weg des Lebens ist. Die Menschen kennen nicht den Weg zu Gott, zum ewigen Leben. Der natürliche Mensch ist hier ratlos. Nicht umsonst heißt es in Jesaja, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Wenn wir anfangen, ohne Gott zu denken, ohne Gott unsere Wege zu suchen, wir werden uns heillos verlaufen. Er ist es, der den Weg zeigt. Siebtens, Freude und Glück. Ich habe das hier jetzt textchronologisch mal vertauscht. Freude und Glück. David sagt, vor deinem Angesicht sind Freuden die Fülle. Was für eine Freude ist da gemeint? Was ist das für eine Freude? Es ist eine Freude, die göttlich ist. Es ist eine Freude, die von oben kommt, weil sie nämlich in Krisen und Leid und Problemen bleibt. Ganz innen drin, im Tiefsten. Sie bleibt, wenn Gott dir seine Freude schenkt aus seiner Fülle. Sie bleibt. Sie kann mal kurzzeitig überschwemmt werden, mal ein bisschen verloren gehen. Aber sie kommt wieder. Die kommt wieder wie ein Entchen, das du runterdrückst in der Badewanne. Es kommt wieder nach oben. Göttliche Freude bleibt. Sie ist von ihm. Achtens, dass Gott uns nicht dem Tod preisgibt und nicht der Verwesung. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Denn das ist der Kernvers der heutigen Predigt im Rahmen das Leben nach dem Tod. Alles geschenkt. Alles geschenkt, auch das wird vom Neuen Testament unterstützt. Ich werde nicht alle diese Verse durchgehen aus Zeitgründen. Aber auf einige hinweisen. Das Neue Testament macht es ganz klar in 1. Korinther 4, 7. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Ich will euch auch gerne den Kontext nennen. Es geht hier um geistliche Gaben unter anderem. Was hast du bekommen an Gaben, an Fähigkeiten, an natürlichen Fähigkeiten, an geistlichen Fähigkeiten, Gaben, was du nicht, was hast du, was du nicht empfangen hast? Sehr interessant auch, was Jesus sagt in Johannes 3, Vers 27 wird es zitiert. Er sagt, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. In welchem Kontext sagt Jesus das? Es geht um Johannes den Täufer. Es geht um seinen Dienst. Es geht darum, dass er das Evangelium verkündigt oder die Buße predigt und dass er tauft. Jesus sagt, das ist nicht von ihm. Der Heilige Geist treibt ihn. Gott hat es ihm gegeben. Niemand kann sich etwas nehmen, außer dem, das ihm von Gott gegeben ist. Das dürfen wir ruhig verallgemeinern. Paulus sagt im 1. Korinther 3, steht jetzt hier nicht, fällt mir gerade ein, wer ist Paulus und wer ist Apollos? Und wir könnten das hier weitermachen. Wer ist Wie heißt er? Habe ich den Namen vergessen? Macht nichts. Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Wer bin ich? Wir sind Diener, und zwar, wie es einem jeden der Herr gegeben hat. Ja. Interessant, auch das Maß des Glaubens wird dir zugeteilt. Selbst der Glaube wird mit einem Maß gemessen, das dir zugeteilt wird. Hier steht es in Römer 12, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Materielles, Immaterielles, geistliche Gaben, Dienstnachfolge, Glaubensgehorsam, himmlisches Erbe, die Quelle von allem ist Gott. Er ist die Ursache, der Geber und die Quelle all dieser Dinge. Das größte Geschenk, oder sagen wir eins der größten Geschenke, die Gott gemacht hat, finden wir im Psalm 16, im Vers 10. Den schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an. Da sagt David, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Ich lese das nochmal, das ist ein dichter Vers. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht, die Grube sieht. Im Griechischen identisch, Verwesung und Grube. Wen meint David hier? Sich selbst? Was meint ihr? Meint er uns auch? Das Neue Testament schließt uns diesen Vers auf. Und wir schauen einmal, wie Paulus und Petrus diesen Vers deuten. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Das können wir jetzt mal sehen. Ich lese das mal vor. Ich weiß nicht, ob das ganz hinten noch zu erkennen ist, von der Schriftgröße her. Apostelgeschichte 2, hier spricht Petrus. Er hat vorher diesen Vers zitiert. Denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und so weiter. Und dann erklärt er das. Und er sagt, ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist unter uns bis zu diesem Tag. Da er nun ein Prophet war, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Petrus sagt, der David, der meint hier eigentlich Jesus. Paulus stößt in dasselbe Horn, wenn er sagt, Apostelgeschichte 13, denn David ist entschlafen und er ist zu seinen Vätern versammelt worden und hat die Verwesung gesehen. Der aber, den Gott auferweckte, nämlich Jesus Christus, hat die Verwesung nicht gesehen. Ist Jesus nicht gestorben? Ist er nicht begraben worden? Hat bei ihm nicht auch nicht die Verwesung eingesetzt? Normalerweise setzt die Verwesung ein, zwei Tage nach dem Tod ein. Es gibt hier keinen Anlass anzunehmen, dass das bei Jesus nicht so war. Zumal, wenn wir in Apostelgeschichte 13 lesen, Vers 36 folgende, dass Jesus aus den Toten auferweckt wurde, und nicht mehr zu Verwesung zurückkehrte, sagt Paulus. Er sagt, er kehrte nicht mehr zu Verwesung zurück. Was bedeutet das anderes, als dass er vorher da war? Also Jesus ist gestorben, er ist ins Grab gelegt worden und bei ihm hatte die Verwesung begonnen, wenn auch nur in den Anfängen. Und hier sagt uns Petrus, und Paulus sagt es auch, Er hat die Verwesung nicht gesehen. Und er ist nicht dem Tode preisgegeben worden. Was heißt das? Was machen wir jetzt damit? Was hier gemeint ist, ist Folgendes. Gott hat Jesus nicht dem Tode überlassen. Er hat ihn nicht dem Tode preisgegeben. Er hat ihn dem Tode wieder entrissen. Der Tod konnte Jesus unmöglich festhalten. Jesus hat zum Tod gesagt, gib her, gib raus. Und der Tod hatte keine Gelegenheit, Jesus festzuhalten. Gott hatte die Macht, ihn herauszureißen aus dem Tod. Der Tod konnte ihn nicht behalten. Genauso geht es mit der Verwesung. Die Verwesung konnte sich nicht fortsetzen. Sie konnte ihr Werk nicht vollenden. Wenn ihr die Verwesung mal personifiziert, dann ist Gott zur Verwesung gekommen und hat gesagt, gib raus, gib her. Und Jesus ist auferstanden. Gott hat ihn der Verwesung und dem Tode und dem Grab entrissen, weil er die Macht dazu hat. Liebe Gemeinde, das gilt aber auch in gewisser Weise für David. Und es gilt auch für alle, die Jesus vertrauen. Es gilt auch für uns, die wir Jesus vertrauen. Gehen wir nochmal zurück auf den Vers, auf den davor. Auf den davor nochmal. Ja, danke. Das, was ihr da seht, gilt auch für David und es gilt auch für uns. Gott wird uns nicht in Christus dem Tode überlassen. Er wird uns nicht dem Tode preisgeben. Er wird, wenn er wiederkommt zum Tod, sagen, gib heraus. Und er wird uns nicht festhalten können. Er muss uns herausgeben. Wir werden ihm nicht überlassen bleiben und auch nicht der Verwesung. Liebe Freunde, Gott ist der Herr über alle natürlichen und übernatürlichen Prozesse, weil er der Erfinder ist, weil er der Initiator ist und weil er alle diese Prozesse aufrecht erhält. Gott kann Verwesung rückgängig machen. Egal, in welchem Stadium man ist. Am besten lernen wir das, wenn wir an die Geschichte von Lazarus denken. Lazarus war 4 Tage im Grab und seine Verwesung war wahrnehmbar mit der Nase. Und Jesus sagt, komm raus, Lazarus. Und Lazarus erhielt seinen alten Körper zurück. Jesus hat die Verwesung rückgängig gemacht. Er ist der Herr über alle Prozesse, die er geschaffen hat. Er initiiert hat und er kann sie aufrechterhalten. Er kann mit ihnen machen, was er möchte. Gott kann aber noch viel mehr als das, was mit Lazarus passiert ist. Er kann nämlich aus dem, was verwest ist, Unverwesliches hervorbringen. 1. Korinther 15, da lernen wir das. Es wird gesät, verweslich, aber es wird auferstehen, unverweslich. Aus unserem verwesten Körper, aus unserem Staub und unserer Asche macht Jesus, macht Gott etwas vollkommen Neues, ein neues Leben, eine neue Kreatur, die nicht mehr stirbt, die ewig lebt, die keinen Schmerz mehr hat. Der Tod ist nicht das fatale Finale. Alles geschenkt. Wirklich? Ist wirklich alles geschenkt? Ja und nein? Ja, es ist alles geschenkt, weil Gott kein unvollständiges Werk tut. Wäre irgendeine Vorleistung meinerseits erforderlich? Wäre irgendeine Leistung meinerseits erforderlich? Dann wäre Gott ergänzungsbedürftig, dann wäre er von mir abhängig, dann wäre er nicht vollkommen. Aber doch, lasst uns mal schauen, was David tut. Es wird uns im Psalm 16 gesagt. Kommen zurück auf diesen Psalm und lasst uns schauen, was angesichts der Geschenke Gottes David macht, wie er reagiert. Erstens. Ja, Dankeschön. Erstens, er sagt, bewahre mich, o Gott. Das heißt, er äußert eine Bitte. Er wendet sich an Gott. Bitte, Herr. Und Jesus sagt es uns, bittet. Und es wird euch gegeben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und es wird euch gegeben. Gott ist der Geber aller guten Gaben. Wem soll Gott es verwehren, wenn du ihn um ewiges Leben bittest? Soll es dir Gott verwehren, wenn du ihn um Heiligen Geist bittest, wenn du ihn um Weisheit bittest, wenn du ihn um gute Gaben bittest, die ein Schatz im Himmel sind. Bittet. Sucht. Alles, was ihr bittet, werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das ist das Erste. Wendet euch an Gott mit euren Bitten. Zweitens. Das ist die Fortsetzung des Vers 1, denn ich vertraue auf dich. Denn ich vertraue auf dich. David vertraut auf Gott, weil er weiß, dass Gott der Geber ist, dass Gott die Macht hat. Wenn es um Nachfolge Christi geht, wenn es um Glaubensgehorsam geht, wenn es um Rettung geht, wenn es um Erlösung geht, ich brauche Gott. Ich muss auf ihn vertrauen, dass er mich befähigt. Was ich als Mensch tun kann, ohne Gott, ist sündigen. Das kann ich gut. Ich vertraue ihm, dass er mich befähigt hat und befähigen wird. Und deshalb sagt David, denn ich vertraue auf dich. Hier geht es um Bewahrung. Gott kann zu jeder Zeit Tote erwecken, zu jeder Zeit ins Leben rufen, unter allen Umständen bewahren. Er kann aus Staub und Asche Leben machen. Drittens, zugreifen. Ich nehme mal diesen Vers ganz wörtlich. Du sicherst mir mein Los. Du sicherst mir mein Los. Banales Beispiel. Losverkäufer auf der Kirmes. Was macht der Losverkäufer? Er kommt zu dir und er hält dir das Säcklein hin und sagt, komm, zieh, da ist der Hauptgewinn drin. Du sagst, kannst mir viel erzählen, da sind fast nur Nieten drin, oder? Gott hat eine Lostrommel, in der es nur Hauptgewinne gibt. Da ist keine Niete drin. Und er sagt, nimm. Hm. Und du sagst vielleicht auch, woher weiß ich, dass das stimmt? Und das glaube ich nicht, dass da nur Hauptgewinne drin sind. Glaube ich nicht. Wie will Gott meine alltäglichen Probleme lösen oder wie kann er mir helfen in meinem Alltag? Ach was. Und du gehst weiter. Versuchst es nicht. Du musst zugreifen. Gott bietet es dir an. Und zwar ohne, dass du etwas bezahlen musst für dein Los. Es ist umsonst. Wen da dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wen da dürstet, nach was auch immer. Nach der Herrlichkeit Gottes, nach dem Frieden Gottes, nach dem ewigen Leben, nach der Gemeinschaft mit ihm. Wen da dürstet, der komme und er nehme umsonst. Gott hat nur Hauptgewinne. Und last but not least. Und das ist die Verknüpfung zu Vers 1. Auf Christus sehen. David sagt, ich habe den Herrn allzeit vor Augen. Ich habe den Herrn allzeit vor Augen. Ich schaue auf ihn. Schaue nicht auf mich. Schaue nicht auf mein Elend, auf meine Not. Schaue nicht auf meine Unfähigkeit. Schaue nicht auf meine Sünde. Schaue nicht auf mein Versagen. Schaue nicht auf mein Menschliches. Schaue auf Jesus. Er ist zu deiner Rechten. Nur in, durch und mit ihm wird dir alles gegeben. Zurzeit singe ich ein Lied rauf und runter. Und das ist ein Lied von Audrey Assad und es heißt Restless. Restless bedeutet ruhelos. Ich bin ruhelos in meinen Ängsten. Ich bin ruhelos in der Krise. Ich bin ruhelos in den Aufgaben, die mir gestellt sind. Ich bin ruhelos, wenn ein Problem auftaucht. Ich bin ruhelos über das Morgen, was wird nur werden. Ich bin ruhelos angesichts der Corona-Krise. Ich bin ruhelos in Bezug auf viele, viele Dinge. Und in dem Lied, da heißt es, I'm restless, till I rest in you. Ich bin ruhelos, bis ich in dir ruhe. Bis ich auf dich schaue, bin ich ruhelos. Aber wenn ich auf dich schaue, dann gibst du Frieden, dann gibst du Ruhe, dann gibst du Gnade. Alles geschenkt. Bittet Gott, vertraut ihm, greift zu, schaut auf Jesus. Amen.